generell kann man sagen, dass gerade so im Bereich der Behandlung von Angststörungen sehr gute Daten auch vorliegen. Also es gibt mittlerweile große Übersichtsarbeiten dazu und gerade die Ergebnisse bei Patientinnen und Patienten mit sozialer Phobie, mit Agoraphobie, mit auch anderen Angststörungen waren, also die haben besonders gut profitiert von dieser Art der Therapie.
Psyche Today, der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blomburg Privatkliniken. Und wir sind heute in Frankfurt in der Tagesklinik und Ambulanz der Blomenburg und sprechen nochmal, was wir schon mal gemacht haben, mit Herrn Erik Goldenthal. Und heute geht es um VR-Therapie. Erstmal hallo, Herr Goldenthal. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, hallo.
Genau, ich wollte noch kurz erklären, was wir eigentlich heute vorhaben, und zwar die VR-Therapie oder auch Virtual Reality-Therapie. Was ist es? Wir haben darüber schon mal gesprochen, und zwar in der dritten Folge unseres Podcasts mit zwei netten Damen, die daran wissenschaftlich forschen in Hamburg. Wir verlinken auch die Folge gern nochmal in den Shownotes. Und da ging es aber primär dann um die Behandlung von Zwangsstörungen mit dieser Art der Therapie. Und heute würde ich gerne mit Herrn Goldenthal mal so darüber sprechen, wie wendet man das eigentlich überhaupt an und was gibt's da so für Möglichkeiten? Und natürlich, was wissenschaftliche Daten dazu und wie der Buchtipp und was wir alles so da drumherum noch bauen. Genau, ja, Herr Goldenthal, nochmal für alle, die Sie noch nie gehört haben, würden Sie sich kurz einmal für uns vorstellen?
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf wieder. Mein Name ist Erik Goldenthal. Ich bin Chefarzt in der Frankfurter Blomenburg-Klinik für Psychotherapie und Psychiatrie. Wir sind jetzt mittlerweile seit fast Jahren hier in Frankfurt am Start. Ich war vorher lange Zeit im Markus-Krankenhaus tätig, in einem Haus, wo ich sehr viele, auch akute Patienten gesehen habe. War danach dann in der Klinik Dr. Amelung. Das ist in Königstein, eine Privatklinik. Und habe da auch viele Patienten gesehen mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Zwangsstörungen. Und bin jetzt sehr glücklich, hier mit dabei sein zu dürfen in der Blomenburg-Klinik.
Okay, dann lassen Sie uns gleich mal einsteigen, weil da sind wir schon bei den Patienten eben gewesen, die man so behandeln könnte. Und jetzt fragen wir erstmal, was ist überhaupt VR-Therapie? Weil diese Abkürzung, okay, Virtual Reality, was muss ich mir darunter vorstellen? Vielleicht fangen wir einfach damit mal an. Was macht man da? Was ist das überhaupt?
Also die VR-Therapie ist eigentlich eine neue Umsetzung von bisher schon bekannten Therapieverfahren. Das heißt, wir nutzen in einer virtuellen Realität verhaltenstherapeutische Maßnahmen, die wir bislang auch schon bei Patienten angewandt haben, beispielsweise mit Angststörungen, mit Zwangsstörungen, mit sozialen Phobien, mit spezifischen Phobien, und können dies in einer kontrollierten Umgebung machen, in einer virtuellen Umgebung, in der die Patienten sich selbst ein bisschen austesten können und wir die Belastung auch relativ gut dosieren können. Und wir haben kontrollierte Umgebungen.
Kann ich da kurz mal einhaken, was heißt denn kontrollierte Umgebung? Also haben wir da jetzt, ich frage jetzt extra ein bisschen blöd, aber haben wir da so einen Raum? Muss ich mir das jetzt vorstellen, dass ich in einem ganz virtuellen Raum stehe? Oder wie erzeuge ich denn diese virtuelle Realität jetzt mal für alle Leute, die keine Gamer sind und solche Funktionen schon vielleicht kennen aus irgendwelchen Videospielen?
Also man hat ein Headset an, sehr ähnlich wie das manche Gamer kennen von virtuell, also aus VR-Spielen. Das ist ein Headset, wo man einmal einen kleinen Bildschirm hat vor den Augen. Es ist auch ein Kopfhörer mit dabei. Es werden Geräusche abgespielt. Man hat ein stereoskopisches Bild. Das heißt, man kann da drin dreidimensional sehen. Und die Umgebung lässt sich frei gestalten. Also natürlich in den Grenzen, die uns die Softwarehersteller dann zur Verfügung stellen. Aber wir haben da schon einiges an Möglichkeiten zum Trainieren.
Also ich habe so eine Brille auf dem Kopf sozusagen, also vor meinen Augen, so wie so eine, sieht aus wie eine Skibrille, oder? Vielleicht alle, die jetzt bei YouTube gucken, können das vielleicht auch sehen, wenn das einmal der Herr Goldenthal in die Kamera sozusagen hält.
Genau, ich versuche es mal in die Kamera zu halten. Also
so. Okay, also wie so eine Skibrille, die vorne zu ist, ja. Und dann
lässt sich dann
so aufsetzen,
auf die Augen aufsetzen und hinten runterklappen. Und wir haben dann auch noch einen Controller, den halte ich auch gerade mal ins Bild. Mhm. Damit kann ich meine Bewegungen steuern oder kann dann auch zur nächsten Aufgabe weiterspringen. Das lässt sich über einen Controller relativ einfach steuern.
Jetzt gibt es natürlich, frage ich mal, kleiner Fun-Fact, es gibt ja diese VR, es gibt ja manchmal so Bilder, wo Leute solche Spiele machen, also solche Videos im Internet, also Fun-Fact, wie die dann so losrennen und denken, sie können irgendwo drüber springen und hüpfen dann in ihren Fernseher rein oder hinter die Couch oder so aus Versehen, weil die halt das so real sehen. Also ist das hier auch so, dass man wirklich so ganz real das Bild sieht und glaubt, man ist wirklich in dieser Umgebung?
Ja, kurz gesagt ja. Ich habe so ein bisschen den Vergleich, weil ich ein ähnliches System schon mal vor 15 Jahren ausprobiert habe, war damals etwas enttäuscht gewesen. Auch da sollte das für die Patientenversorgung eingesetzt werden. Und ich fand, dass die Umgebungen einfach nicht so real waren, wie ich mir das vorgestellt habe.
Und das ist jetzt anders?
Mittlerweile ist es ganz anders. Mittlerweile ist es so, man setzt das Headset auf und man hat sofort das Gefühl, man ist in einer ganz andere Umgebung.
Mhm. Was gibt es denn, vielleicht können wir uns das jetzt gleich mal vorstellen, was für eine Umgebung spielen Sie denn Ihren Patienten zum Beispiel als Möglichkeiten vor? Was haben wir denn, wenn Sie das nutzen?
Ein Beispiel wäre, wenn wir Patientinnen und Patienten haben mit einer sozialen Phobie, die Schwierigkeiten haben, vor anderen Menschen zu sprechen, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich ein Buch auszuleihen oder eine Fahrkarte zu kaufen. Und dazu gibt es dann ganz realistische Übungen in der virtuellen Realität. Das heißt, wir können den Patienten da langsam ranführen und der kann dann im Sinne von einer Habituation sich dann an die Situation auch gewöhnen und die Angst, die dabei besteht, dann auch aushalten.
Okay, der geht jetzt dann also in der virtuellen Welt, also der läuft auf der Stelle, nehme ich mal an, weil er kann ja nicht loslaufen im Raum, aber der bewegt sich dann auf einen Fahrkartenschalter zu und oder auch auf eine Person, die dann mit ihm spricht?
Genau. Aha. Man läuft dann mit seinem eigenen Avatar. Mhm. Der eigene Avatar ist diese stellvertretende Person in der virtuellen Umgebung. Man ist, macht das meistens aus der Ich-Perspektive.
Aha, also ich habe das Gefühl, ich gucke den an, den ich, so wie ich normal mich bewegen würde in einem Raum.
Genau.
Okay.
Genau. Das heißt, wir sehen eigentlich maximal unsere eigenen Hände, die durch diese Controller repräsentiert sind. Mhm. Und teilweise werden die auch als Hände dargestellt. Aber ansonsten sehen wir uns selbst in der Umgebung nicht, sondern wir sehen die anderen Akteure in dieser Umgebung.
Und die sprechen auch mit mir?
Die sprechen dann auch eventuell mit einem.
Okay.
Das können Charaktere sein, die eine Funktion haben. Also zum Beispiel jemand an einem Fahrkartenschalter, der einem eine Fahrkarte verkaufen möchte. Oder jemand in der Bibliothek, der einem ein Buch ausleihen möchte. Und die lassen sich dann auch durch die Therapeutin, durch den Therapeuten steuern.
Das heißt, also der Therapeut kann sozusagen entscheiden, was derjenige zu mir sagt.
Genau, der kann eingreifen in das Geschehen. Das bedeutet, man kann dann diesem Avatar, also dieser Person, diesem, ich sag's jetzt mal aus Gamer-Sicht, dem Non-Player-Charakter. Also,
Non-Player-Charakter, ja, neues Wort gelernt.
Der NPC, das ist der NPC. dem kann dann der Therapeut Worte in den Mund legen. Mhm. Also das ist einfach durch ein einfaches Auswahlmenü kann man eine Reaktion bei diesem NPC erzeugen. Und darauf sollte dann die Patientin oder der Patient jeweils reagieren. Mhm. Das heißt, der Patient kann das dann auch tatsächlich einfach sagen. Die Therapeutin hört das und reagiert dann wieder durch den NPC in einer adäquaten Art und Weise, nennen wir es mal so.
Okay.
Und das kann man dann auch unterschiedlich schwer gestalten.
Also das heißt, der kann auch ein bisschen inadäquater werden, der NPC. NPC,
ja.
Okay, also das heißt, man kann das auch ein bisschen variieren, ja? Also ich kann jetzt als Therapeut dann variieren, möchte ich, dass der ganz lieb und nett ist, der andere, oder ist vielleicht eine herausforderndere Situation, weil der unfreundlich wird oder so.
So ist es,
okay.
Ja. Also man kann das tatsächlich von wenig Herausforderungen bis hin zu einer deutlichen Herausforderung verändern. Nehmen wir mal an, man möchte ein Buch ausleihen in die Bibliothek und man soll seinen Namen nennen, seine Ausweisnummer eventuell nennen von dem Bibliotheksausweis und die Bibliothekarin kann dann darauf antworten. Das kann dann auch sowas sein wie, können Sie bitte deutlicher reden? Und wenn der Patient es wiederholt, dann wird es sogar nochmal klar, ich kann Sie leider noch immer noch nicht verstehen, sagen Sie es mir nochmal deutlicher. Das kann durchaus dann auch einiges an sozialen Druck erzeugen bei der Patientin
oder dem
Patienten.
Ja. Ja. Mhm. Und also wenn ich jetzt sage mal, also es gibt ja wohl auch, haben Sie gerade erwähnt gehabt, die Möglichkeit, Vortragssituationen zu üben. Wie muss ich mir das kurz vorstellen?
Man steht tatsächlich vor einem Auditorium. Es lässt sich auch vorher einstellen, wie groß soll das Auditorium sein? Sind das jetzt irgendwie nur 3 Personen, vor denen man da steht? Oder sind das 20 Personen oder 30 Personen? Man kann als Behandlerin auch einstellen, wie fokussiert dieses Publikum ist. Sollen die sich wirklich auch konzentrieren auf den Vortrag oder sind die abgelenkt, spielen vielleicht auf dem Handy rum?
Oh.
Also es kann schon durchaus herausfordernd sein.
Okay. Und jetzt mal angenommen, wir gehen mal weg von der sozialen Phobie, das war ja jetzt eh so ein bisschen das Thema. Gibt es denn auch Szenen, wo man, sagen wir mal, Platzangst oder Höhenangst oder Zwangsstörungen mitbehandeln kann? Oder ist das nur jetzt möglich für soziale Phobie?
Also gerade so in dem Bereich Agoraphobie, Panikstörungen gibt es gute Möglichkeiten. Man kann Situationen üben, wo man einen größeren Platz betritt, wo dann auch viele Personen sind, wo eventuell auch fremde Personen einen ansprechen. Man kann eine U-Bahn betreten, also eine U-Bahn-Station, kann dort auch auf verschiedene Leute treffen, Leute, die einem eher wohlgesonnen sind oder vielleicht auch weniger wohlgesonnen sind. Also all die Möglichkeiten hat man dort. Und gerade auch für Patienten, die dann Schwierigkeiten haben, dass sie Panik bekommen in geschlossenen Räumen, dass sie Probleme haben, die U-Bahn zum Beispiel zu fahren. Auch da gibt es gute Szenarien, wo man eine U-Bahn-Fahrt simuliert, wo man die U-Bahn-Fahrt auch relativ unterschiedlich gestalten kann.
Oh, okay.
Also dass dann über Minuten die U-Bahn-Türe auch eventuell wieder, also nicht mehr aufgehen.
Oh, okay.
Ja, und man diese Situation dann mit den anderen Passagieren in der U-Bahn halt irgendwie meistern muss. Oder eine Aufzugfahrt. Also, dass man Aufzugfahrt übt auf relativ geschlossenem Raum. Das ist wirkt auch sehr realistisch. Also, wenn man die Brille anhat, merkt man tatsächlich, hat man das Gefühl, dass man in einem kleinen geschlossenen Raum ist. Auch die Akustik ändert sich dann teilweise dadurch.
Aha, also das heißt, ich höre auch ganz, ich sehe also nicht nur was, sondern ich habe ja die Stimmen, ne, und ich höre auch Geräusche, ja? Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Zum einen sind natürlich die Stimmen wichtig von den NPCs, die mit einem interagieren. Zum anderen ist es aber auch klasse, dass man zum Beispiel bei einem Training für Höhenangst Windgeräusche hat. Je höher man dann an einem Turm ist, desto stärker werden auch die Windgeräusche und desto realistischer fühlt sich das auch für den Patienten oder die Patientin dann an.
Okay, sehr interessant. Wie ist denn jetzt so die Durchführung? Also wenn ich jetzt als Patient oder Patientin komme, dann kann es ja auch sein, dass ich ein bisschen Angst habe vor sowas. Ich bin jetzt kein Gamer zum Beispiel und muss mir jetzt vorstellen, ich setze da so eine Brille auf. Ist ja ein bisschen auch ein komisches Gefühl. Wie ist das so? Wie erleben Sie das?
Es muss jeweils gut vorbereitet werden. Es ist eigentlich sehr ähnlich, wie wenn man eine psychotherapeutische Sitzung vorbereitet mit Patienten und da eine Expositionsübung gehen möchte. Auch dort würde man ja zunächst mal mit dem Patienten vorbesprechen, was ist geplant, was wird gemacht. Es wird eventuell eine Angsthierarchie erstellt, dass man dann auch das so ein bisschen eingruppiert. Ist das was eher Schwieriges, was Leichteres, was Mittelschweres? Und in unserem Vorgehen wäre es eigentlich ein graduiertes Vorgehen. Das heißt, dass man mit so einem mittleren Schwierigkeitsgrad einsteigt, sodass durchaus auch Angstsymptome entstehen können und dass man das dann in den nächsten Sitzungen eventuell auch Stück für Stück steigert, das aber auch jedes Mal wieder vorbespricht, dass dem Patienten auch klar ist, was wird da gemacht. Auch die Technik wird erklärt, also wie funktioniert das mit der VR-Brille, wie ist das mit dem Absetzen der VR-Brille. Weil wir versuchen natürlich, dass die Patienten aus der Situation in Anführungsstrichen nicht fliehen. Ja, also das heißt, genauso wie bei einer Expositionstherapie in vivo, also in der Realität, wollen wir natürlich vermeiden, dass die Situation verlassen wird, bevor die Angstkurve wieder abflacht.
Okay. Verständlich. Und wie ist denn das mit, zum Beispiel sowas wie Übelkeit oder so? Also wenn man ja jetzt irgendwo rumläuft und man läuft nicht wirklich, ist ja das, sag mal, Gleichgewichtsorgan irritiert möglicherweise, weil ich bewegt sich was, aber ich bewege mich gar nicht und sagt mein Innenohr vielleicht, Entschuldigung, jetzt wird mir schlecht. Wie ist das denn zu lösen oder was macht man da?
Ja, das Problem entsteht dadurch, dass verschiedene Sinneswahrnehmungen durch unsere Augen und durch unser Innenohr dann an unser Gehirn gemeldet werden. Der eine Eindruck ist von den Augen, es bewegt sich alles. Und unser Innenohr sagt aber, das Gleichgewichtsorgan sagt, nee, Moment mal, ich bin hier in Ruhe. Mhm. Kennt, glaube ich, auch jeder beim Autofahren. Man sitzt im Auto als Beifahrer, liest etwas. Das ist natürlich sehr statisch, aber alles um einen herum bewegt sich und dann bekommt man auch schnell mal Übelkeit.
Ja.
Die einen früher, die anderen später. Und genau das Gleiche kann auch eintreten bei einer VR-Therapie, also diese Motion Sickness oder in dem Fall ist es eine Virtual Motion Sickness, die dann eigentlich eintritt. Oder Cyber Sickness nennt man es manchmal auch. Auch das bespricht man mit dem Patienten vor. Man schaut, dass nicht zu viel optische Reize dann da sind, nicht zu viel optische Bewegung. Und dass der Patient zum Beispiel in einer Szene, wo er sich durch einen Raum bewegt, auf der Stelle geht. Also er sollte dann am besten so, ich sag mal, Schrittbewegungen machen, aber ohne sich dabei vorwärts zu bewegen.
Ja,
weil ansonsten verlassen wir sehr schnell
den
sicheren Bereich. Genau,
genau.
Sicheren Bereich. Da bin ich gleich bei einem anderen Punkt. Manchmal empfiehlt es sich, wenn man sowas mit Patienten in einem kleinen Grüppchen macht. Also zum Beispiel zwei Patientinnen oder Patienten und Therapeutin oder Therapeut, so dass es noch eine Person gibt, die so ein bisschen darauf achten kann, wohin läuft der Patient, dreht er sich eventuell in die falsche Richtung, dass er irgendwo gegenstoßen könnte. Denn wir nutzen schon einen Raum, der ein bisschen Platz bietet, aber man kann natürlich nicht durch den Raum rennen, das ist klar. Und es ist auch im therapeutischen Sinne nicht schlecht, wenn noch mal so die Beobachterperson dabei ist. Also jemand, der das so ein bisschen von außen beobachten kann. Denn der Therapeut ist schon auch damit beschäftigt, die Antworten im Dialog zu steuern.
Also könnte man auch einen zweiten Therapeuten dazu nehmen, wenn man jetzt eine Einzeltherapie macht? Oder man kann auch mal eine Gruppentherapie machen, wo es um ein Thema geht, vielleicht für alle?
Genau, also so eine Kleingruppe.
Kleingruppe, ja. Okay, das habe ich auch verstanden. Jetzt, wie ist es denn bei einer Zwangsstörung? Zum Beispiel Kontaminationsängste sind da ja oft, also Angst davor, etwas anzufassen, Ekel, Waschzwang, sowas. Und da muss man ja oftmals Dinge in der Realität berühren oder sich irgendwas aussetzen, einer ekligen Toilette oder so, und darf dann seine Hände nicht waschen, darf also nicht fliehen, wie wir ja gelernt haben, sondern muss das, diese Anspannung dann bewältigen. Wie ist denn das jetzt denn überhaupt realistisch genug, wenn ich mir jetzt sowas zum Beispiel, also gibt es da was für die Zwangspatienten? Und wenn ja, ist es überhaupt so, dass man es auch irgendwie ernst nimmt, die Situation?
Durchaus. Also es gibt ein Szenario, was wir zum Beispiel hier auch anbieten können bei uns. Da betritt man eine öffentliche Toilette und der Therapeut kann auch schon vorher den Verschmutzungsgrad dieser Toilette festlegen. Und der ist von relativ einfach bis hin zu enormer Herausforderung. Und das ist dann nicht nur, wenn man eine Zwangsstörung hat, eine Herausforderung, muss man ganz klar sagen, sondern auch bei Mitarbeiterinnen, wenn die das erste Mal sowas ausprobieren, sind die schon fast geschockt.
Aha, okay, also doch so realistisch, dass man auch, wenn man jetzt sozusagen gar kein Problem hat, es auch unangenehm findet, in der Situation zu sein.
Auch bei zum Beispiel bei einem Szenario für Höhenangst, selbst Leute ohne starke Höhenangst haben das Gefühl, dass sie tatsächlich in der Situation drin sind und in dieser Höhe stehen. Also man vergisst wirklich nach Sekunden, dass das ja eigentlich ein Szenario ist, was der Computer darstellt. Es wirkt richtig real.
Toll. Wie oft oder wie lange geht denn so eine Sitzung? Also erstmal, wie lange geht die und wie oft machen Sie das?
Also man braucht am besten erstmal eine Sitzung, wo man das Ganze vorbereitet. Das heißt, eine Therapiestunde verwenden wir normalerweise auf die Vorbereitung des Ganzen, indem wir Angsthierarchie erstellen, indem wir auch so eine exemplarische Angstkurve darstellen, mit dem Patienten durchgehen, ihm erklären, warum wir das machen. Und ansonsten nutze ich immer so die ersten 5 Minuten, um nochmal den Patienten etwas darauf einzustimmen, kurz zusammenzufassen, was haben wir das letzte Mal gemacht. Und dann gehen wir auch schon in die Übung hinein. Das ist unterschiedlich, wie viel Zeit es tatsächlich benötigt. Wenn wir jetzt eine Situation haben, wo eine Rede von einem Auditorium geübt werden soll, da kann das ja auch schon mal 20, 30 Minuten dauern. Patientinnen können da auch ihren eigenen Vortrag zum Beispiel mitbringen und den kann man einbinden als PowerPoint in die Rede.
Ah, also das heißt, ist ja toll.
Die könnten dann zum Beispiel wirklich die eigene Rede üben.
Vor diesem
virtuellen Auditorium.
Ja,
das heißt, man braucht dann diese 20, 30 Minuten. Oder bei einem Training für Höhenangst oder Agoraphobie würde ich auch immer so 20, 30 Minuten als virtuelle Übung so ein bisschen veranschlagen. Und danach braucht man noch mal ein paar Minuten, um das Ganze nachzubereiten und nachzubesprechen.
Okay, also so eine ganz normale Therapiestunde von, sagen wir, 50 Minuten würde da durchaus ausreichen, um das zu machen. Das ist jetzt nicht so aufwendig, dass man da einen halben Tag einplanen muss, sozusagen.
Genau. Also das 50 Minuten reichen durchaus aus, wenn man geübt ist. Mhm. Und wenn die Technik auch tatsächlich
funktioniert,
man da einigermaßen versiert ist und man solche Fehler wie zum Beispiel die VR-Brille ist nicht aufgeladen vermeidet. Das ist so der Klassiker. Man startet mit der Übung und dann merkt man nach 5 Minuten, die VR-Brille fängt an zu blinken und zwar rot und sagt, bald bin ich leer.
Ja.
Das ist so ein typischer Fehler, aber es können auch leider technische Probleme sein, die auch mal auftreten, auf die man weniger Einfluss hat. Mhm. Also dass dann die plötzlich die WLAN-Verbindung abbricht und Ähnliches oder dass die Software nicht so gerne mitmachen möchte. Oder
okay, aber das, was wir alle kennen, wenn wir mit Computern arbeiten. Okay, genau, aber das ist meistens ja nicht der Fall, hoffe ich. Genau,
das ist zum Glück meist nicht der Fall. Und man muss auch sagen, wir sparen natürlich insgesamt relativ viel Zeit ein. Mhm. Nehmen wir mal die Situation, man möchte mit dem Patienten in der U-Bahn fahren üben. Mhm. Also erstmal dorthin kommen, in die U-Bahn reingehen, die Situation betreten, dann auch tatsächlich die U-Bahn besteigen, 2, 3 Stationen fahren, wieder zurückfahren.
Ja, eine da ist der halbe Tag auf jeden Fall nicht weg. Ja, das ist klar. Ja.
Oder Höhenangst zu trainieren. Es gibt Leute, die tatsächlich einfach so schlimme Höhenangst haben, dass dadurch auch die Depression sich verschlechtert, dass die ihren Beruf zum Teil nicht ausüben können, dass die Panikattacken bekommen, auch selbst wenn die schon einen Raum im 2. Stock betreten, bekommen die dann Panikattacken. Mhm. Und da müsste man ja auch irgendeinen Ort aufsuchen, wo man diese Höhenangst trainieren kann.
Ja.
Im Zweifelsfall kann man diesen Ort gar nicht betreten, wenn man da nicht Mitarbeiter ist.
Ja. Vielleicht können wir jetzt noch mal sagen, wer ist denn eigentlich oder in welchem, noch mal kurz die Indikation, wer profitiert von der VR-Therapie? Vielleicht können wir das ganz kurz einmal zusammenfassen jetzt.
Also generell kann man sagen, dass gerade so im Bereich der Behandlung von Angststörungen sehr gute Daten auch vorliegen. Also es gibt mittlerweile große Übersichtsarbeiten dazu, teilweise mit mehr als 5000 Patienten. Das heißt, es sind verschiedene Studien zusammengefasst worden und man hat sich angeschaut, wie war denn da tatsächlich das Ergebnis bei den Patienten und Patientinnen und gerade die Ergebnisse bei Patientinnen und Patienten mit sozialer Phobie, mit Agoraphobie, mit auch anderen Angststörungen, waren, also die haben besonders gut profitiert von dieser Art der Therapie. Mhm. Gute Ergebnisse gibt es auch zu den Patientinnen mit Zwängen, wobei da das nicht ganz so konsistent ist. Also das heißt, manche Studien ergeben, dass diese Übung in vivo, also in der Realität, deutlich bessere Effektstärken hat als die Übung in virtuo, also in der virtuellen Realität.
Mhm. Ich glaube, das kommt darauf an, ob man da wirklich das Gefühl hat, also ob der Ekel und diese extremen Gefühle wirklich erzeugt werden. Ich glaube, bei den Patienten, wenn ich das richtig gelesen habe, die das Gefühl haben, das ist wirklich wie echt, da geht das und bei den anderen nicht, oder?
Ja. Und das Problem ist auch, dass bei Patientinnen mit Zwängen sich sehr vieles im Kopf abspielt. Mhm. Also das heißt, dass da auch zum Teil irgendwelche Neutralisationshandlungen oder Neutralisierungshandlungen durch Gedanken durchgeführt werden bei den Patientinnen und Patienten und man das als Therapeut nicht unbedingt mitbekommt. Mhm. Man fragt natürlich danach, aber man kann nicht immer davon ausgehen, dass man da tatsächlich die komplette Wahrheit berichtet bekommt.
Ah, okay. Sehr interessant. Also. Und gibt es denn jetzt auch Kontraindikationen? Also gibt es Leute, die das auf gar keinen Fall machen sollten?
Schwierig ist es mit Patienten, die wirklich sehr akut und schwer krank sind. Also Patienten mit akuter Suizidalität, Patientinnen und Patienten mit einer schweren Traumatisierung, wo man dann versucht, die Traumabearbeitung auch in so einer virtuellen Realität zu machen und die eventuell durch ähnliche Szenarien geführt werden in so einer virtuellen Realität. Und da kann das teilweise fast eine Art Retraumatisierung sein. Mhm. Also das heißt, da ist ein sehr behutsames Vorgehen gefragt. Und da würde ich auch sehr dafür plädieren, dass das nur Leute durchführen, also Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die damit viel Erfahrung haben.
Mhm. Okay. Wenn ich das jetzt machen möchte, jetzt mal von der Seite der Patienten, und ich habe da jetzt das Gefühl, das passt zu mir, wenn ich hier zugehört hätte, wo würde ich mich hinwenden? Was mache ich?
Also zum einen gibt es Kliniken, die das in ihrem Behandlungsprogramm mit anbieten. Es gibt auch den ein oder anderen Niedergelassenen oder Niedergelassene, die das mit anbietet in der Praxis. Man muss sich aber ein bisschen durchfragen.
Mhm. Also ja? Es gibt jetzt nicht irgendwie den Verband der VR-Therapeuten.
Ja. Nee, noch nicht, aber es ist eine gute Idee.
Genau.
Das ist eine gute Idee. Aber mittlerweile ist es ja so, dass viele Therapeutinnen natürlich eine Homepage haben und das dann auch aktiv auf der Homepage darstellen. Mhm. Somit wird es nicht zu schwierig sein, sich da zu informieren.
Okay, das war alles sehr interessant. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Gibt es denn vielleicht eine wissenschaftliche Arbeit, die für alle die, die jetzt ganz neugierig geworden sind, sich mit dem Thema Wissenschaft zu befassen? Haben wir da was?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Also toll finde ich die Übersichtsarbeit von Karl und Mitarbeitern aus 2019, wo 108 Studien zusammengefasst worden waren und mehr als 5000 Patienten. Da geht es um spezifische Phobien, um soziale Ängste, PTSD, Panik mit Agoraphobie. Also das wäre so eine Sache, die ich empfehlen könnte. Und es gibt ein relativ neues Review aus 2025, wo auch bei Phobien, Höhenangst, Agoraphobie geschaut wurde und relativ gute Effektstärken gemessen wurden, findet man unter East Publication.
Mhm. Okay, wir haben das ja immer alles in den Shownotes, also keine Sorge für alle ZuhörerInnen. Genau, und gibt es einen Buchtipp vielleicht, den Sie uns noch mitgeben würden?
Buchtipp.
Ja, Buchtipp habe ich auch, ganz aktuell. Ist aus dem November 25, ist erschienen beim Hochgräfe Verlag, und zwar Virtuelle Realität in der Psychotherapie von Wechsler und Mühlberger, ist eher ein Tipp fürs Fachpublikum.
Okay.
Es ist schon sehr differenziert beschrieben und auch einiges an Anleitungen drin, daher kann ich empfehlen.
Okay, super. Ja, und jetzt natürlich jetzt schon, das ist das dritte Mal, dass ich Sie ja schon sowas Wildes frage, die persönliche Frage. Wir werden alle Geheimnisse von Ihnen erfahren, Herr Goldenthal, wenn wir so oft die persönliche Frage stellen. Also was gibt's noch Spannendes über Sie zu berichten?
Persönliche Frage.
Ich könnte zum Beispiel berichten, dass ich ganz gerne koche und backe, wenn ich Zeit habe, auch ganz passablen Käsekuchen mache, aber das nur unter uns, weil sonst werde ich gefragt, ob ich was mitbringe.
Oh Gott, aber der Podcast wird veröffentlicht, das wissen Sie jetzt schon, ne?
Oh.
Ab jetzt wird öfter Käsekuchen
für
gebacken,
Fragen
glaube ich.
Stehe ich zur Verfügung, aber nicht für Käsekuchen.
Okay, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Dankeschön.
Das war Psyche Today, der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.